Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen. Heute geht es um folgende Themen. Welche Zukunft hat das Lesen? Eine Diskussionsreihe des Hamburger Literaturhauses reflektiert die Folgen einer sich wandelnden Kulturtechnik. Perspektiven gewinnen, Zukunft gestalten. Inwieweit die Logotherapie und Existenzanalyse Viktor Frankls dazu Impulse gibt, ist Thema einer Tagung an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Konfliktlandschaft Hürtgenwald. Mit dem wissenschaftlichen Umgang von Schauplätzen kriegerischer Gewalt hat sich eine internationale Tagung in Köln beschäftigt. Toxische Männlichkeit, Gewalt und Rechtsterrorismus. Diese gefährliche ideologische Mischung war Thema einer Tagung der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen. Und in unserem Schwerpunkt machen wir eine Zeitreise anlässlich des Tages der Deutschen Einheit. Wie die DDR Teil der Bundesrepublik wurde. Der Transformationsprozess im Spiegel aktueller Forschung. Wann haben Sie sich zuletzt in ein Buch vertieft? Was um alles in der Welt soll aus Kindern und Jugendlichen werden, die statt zum Taschenbuch nur noch zum Tablet greifen und die mitunter kaum noch in der Lage sind, zusammenhängende, längere Texte zu verstehen? Verlieren wir die Kulturtechnik des Lesens oder verändert sie sich nur, weil lesende Menschen neue Medien nutzen? Und welche neuropsychologischen Prozesse laufen beim Lesen ab? Diesen Fragen geht eine dreiteilige Gesprächsreihe am Hamburger Literaturhaus nach. Über die Zukunft des Lesens. Ursula Storost war für uns dort und hat sich umgehört.
Im Juli dieses Jahres atmete man auf beim Börsenverein des deutschen Buchhandels. Der Sinkflug der Buchverkäufe seit 2012 schien laut Statistik nicht nur gestoppt, sondern die Zahlen bewegten sich wieder zaghaft nach oben. Geschäftsführer Alexander Skipis gab sich erleichtert.
Wir haben bis Ende Mai ein Umsatzwachstum von 4,1% erzielen können und wir haben ein Absatzwachstum von 1,7% erzielen können. Das ist für den Buchmarkt und für diese Monate schon eine kleine Sensation.
Die Besucherinnen und Besucher im Hamburger Literaturhaus hören solche Nachrichten mit Freude. Was die Zukunft des Lesens angeht, bleiben sie aber skeptisch.
Wir kommen beide aus dem Buchhandel und beobachten natürlich die Veränderung. Wir sehen es im Laden unmittelbar. Die Älteren kommen vielleicht auch noch, um Bücher für Kinder und Enkelkinder zu kaufen. Dass Kinder selber in den Buchladen kommen, um sich Bücher zu kaufen, wird irgendwie immer ein bisschen seltener.
Ich sehe das auch in meinen eigenen Kindern, die eigentlich gerne lesen. Die haben ziemlich spät erst angefangen mit Smartphone. Und seit sie das haben, geht ganz viel Zeit dafür drauf. Auch für Netflix, wo sie sich irgendwann angemeldet haben. Die würden ganz gerne lesen, die lesen eigentlich auch gerne. Aber die Zeit, die ist dann einfach schon weg und der Tag ist dann rum.
Rainer Moritz, Leiter des Hamburger Literaturhauses, stößt mit seiner Veranstaltungsreihe zur Zukunft des Lesens auf großes Interesse. Dabei problematisiert er auch das veränderte Leseverhalten.
Was heißt denn Lesen? Auch Kinder, die am Smartphone sitzen, lesen oft viel. Auch Menschen, die nur noch im Internet unterwegs sind, lesen. Sie lesen anders vielleicht als früher. Das wird sich vielleicht erst in 10, 20 Jahren herausstellen, wie die Menschen sich verändern, wie der Kopf sich verändert, wenn eben nur noch auf digitalen Geräten gelesen wird.
Für Rainer Moritz gibt es keinen Grund für Kulturpessimismus. Allerdings hört er immer wieder von Lehrerinnen und Lehrern,
dass es immer schwerer wird, sogenannte Ganztexte zu lesen. Das heißt, je länger ein Text, umso schwieriger für Schüler, sich heute hinein zu vertiefen, weil sie es eben gewohnt sind, Häppchen zu lesen, kleine Ausschnitte zu lesen.
Gute Lesekenntnisse, so die Kommunikationswissenschaftlerin Sabine Ühlein, seien keine Garantie, aber eine Voraussetzung für Bildung. Dafür engagiert sich die Geschäftsführerin der Stiftung Lesen mit zahlreichen Aktionen in Kita, Schule und Familie. Studien zeigten, elterliches Vorlesen fördert Bildung.
Wenn Kindern vorgelesen wird, von frühestem Alter an, entwickeln sie sich zu interessierten Menschen, die empathischer sind, die sozialer sind, die besser in der Schule sind. All das belegen Studien. Also die Kraft von Vorlesen, das Potenzial von Vorlesen ist ein derartig einfacher und letztendlich auch kostengünstiger Impuls, den wir allen Familien anraten.
In Deutschland gäbe es trotz des hohen Bildungsniveaus immer noch erhebliche Defizite beim Lesen und Schreiben. Und das habe nichts mit der Digitalisierung zu tun.
Wir wissen aus Studien, ein Drittel der Familien mit Kindern von 2 bis 8 Jahren lesen nicht vor. Jedes fünfte Kind verlässt die Grundschule mit nicht ausreichenden Lesekenntnissen. Jeder fünfte 15-Jährige, das sind PISA-Ergebnisse, hat Probleme mit Lesen und Schreiben. Und 16,2% der Erwachsenenbevölkerung hat ebenfalls Probleme und wird als gering literalisiert bezeichnet.
Dass mehr als 16% der erwachsenen Deutschen gar nicht oder kaum lesen und schreiben können, sei ebenso erschütternd wie logisch. Das Problem, so Sabine Ühlein, sei durch Versäumnisse in der Kindheit geprägt.
Es ist sehr schwierig, Erwachsene zum Lesen zu bringen. Deswegen wollen wir dazu kommen, dass Kinder so früh wie möglich und so gut wie möglich Zugang zu Texten und zu Geschichten haben, dass sie selbst stabile Lesende werden, um dann gar nicht in diese Lage zu kommen, nicht gut lesen und schreiben zu können.
Dass Lesen und Schreiben eine der wichtigsten Kulturtechniken für Bildung ist, so der Erziehungswissenschaftler Jöran Muus-Meerholz, gilt auch im digitalen Zeitalter. Aber man könne alte Vorstellungen nicht eins zu eins auf die digitale Welt übertragen, sagt er.
Die digitale Welt tickt in vielerlei Hinsicht ganz anders als die analoge Welt. Und ich vergleiche es sehr gerne mal mit den Medienwelten des Pinguins. Der Pinguin hat auch zwei Medienwelten, nämlich die unter Wasser und die an Land. Und an beiden Welten ist er ganz unterschiedlich unterwegs. Und man kann das sehr schlecht miteinander vergleichen, weil beide Welten tatsächlich so fast eigene Naturgesetze haben.
Der Bildschirm, so Jöran Muus-Meerholz, verändere Texte, mache sie multimedial.
Wenn ich einen Artikel auf der Webseite einer Zeitung lese, dann kann ich auf ganz viele Sachen klicken, werde von ganz vielen Sachen abgelenkt. Das heißt, diese neue Medienwelt ist nicht neutral für den Inhalt, sondern macht ganz viel und verändert den Inhalt, selbst wenn der Text vermeintlich gleich bleibt.
Dieses andere Lesen, bei dem man unzählige Zusatzinformationen anklicken kann, müssen Menschen lernen. Wissen Leserinnen und Leser nach einiger Zeit noch, was sie eigentlich lesen wollten? Oder haben Sie sich nach dem dritten Klick bereits verzettelt?
Wir müssen uns in den nächsten Jahren noch darauf einlassen, dass wir ganz viel erst herausfinden. Es ist nicht mehr so, dass die Erwachsenen einfach der nachfolgenden Generation beibringen können, wie das geht.
Um eine Vorstellung von der Zukunft des Lesens zu bekommen, müsse man heute auch herauskriegen, was wie funktioniert. So Jöran Muus-Meerholz.
Ich denke, dass die Medienwelten sich immer geändert haben, das Leseverständnis sich immer gewandelt hat. Und deswegen ist es nicht so statisch, früher hatten wir das und jetzt ist es weg, sondern es verändert sich.
Aber früher wie heute ist Lesen Bildung. Und intensives Eintauchen in Texte und Literatur gehört dazu. Die menschliche Fähigkeit zum Lesen und Schreiben gibt es seit etwa 5000 Jahren. Sie hat im Laufe der Evolution das Gehirn komplexer werden lassen, sagt der Neurowissenschaftler Professor Dietmar Kuhl vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Lesen bedeutet analysieren. Wer von einer Kuh liest, sieht sie vor sich, hört ihr Muhen und ist zusätzlich in der Lage, diese Reize in das grammatikalische Geschehen des Textes und die laufende Erzählung einzubetten.
Und das mag unser Gehirn. Unser Gehirn ist dazu gebaut, komplexe Dinge zu analysieren. Und wenn wir das nicht nutzen, verkümmert unser Gehirn. Unser Gedächtnis wird schlechter.
Beim Lesen arbeitet das Gehirn auf Hochtouren. Dabei spielt es keine Rolle, ob wir etwas lesen oder es tatsächlich tun, zum Beispiel laufen, weinen, wütend sein. In beiden Fällen werden dieselben Areale im Gehirn aktiviert und sie vernetzen sich immer neu. Das Gehirn verändert sich, auch durchs Lesen.
Es gibt zum Beispiel Studien, wo Probanden Anna Karenina gelesen haben und sich in die Gefühlswelt hineinversetzt haben, die Verzweiflung dieser Frau gespürt haben. Es werden Areale im Hippocampus, in der Amygdala aktiviert. Und wenn man diese Probanden nachträglich Tests unterzieht, sich ihre Empathie anschaut, sieht man, dass sie jetzt empathischer geworden sind und ihre emotionale Intelligenz, also ihre Fähigkeit, wie sie sich in andere Personen hineinversetzen können, gestiegen ist.
Auch digitale Texte können Mitfühlen und Mitleiden befördern. Aber, so Dietmar Kuhl, Wissenschaftler haben Unterschiede herausgefunden. Informationen aus E-Books können Menschen nicht gut im Langzeitgedächtnis abspeichern. Das mag damit zusammenhängen, dass ein gebundenes Buch in der Hand mehr Sinne aktiviert als ein Tablet.
Es gibt den Unterschied, dass bei den E-Books wir nicht genau wissen, wo wir in diesem Buch sind. Es gibt bei vielen Programmen dann vielleicht die Seitenzahl oder einen Balken, aber uns fehlt die Haptik. Wir sind zu sehr in einem leeren Raum. Wenn wir ein Buch aufschlagen, wir wissen, wir haben die Hälfte des Buches in der Hand, wir wissen genau, wo dieser Satz steht, wo die Geschichte steht. All diese Informationen fehlen uns ein wenig bei den E-Books.
Ohne vertieftes Lesen gehe die Fähigkeit zum Perspektivwechsel beim Menschen verloren, befürchtet Christoph Bungartz. Der Philosoph und Germanist ist verantwortlich für Kultursendungen im ARD-Fernsehen, wie Bücherjournal oder Druckfrisch. Untersuchungen der amerikanischen Leseforscherin Marianne Wolf würden dies belegen.
Ich glaube, das Wichtigste, was wir verlieren, wenn wir keine Literatur mehr lesen, ist die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln. Die Welt mit anderen Augen zu sehen, menschliches Verhalten mit anderen Augen zu sehen. Und das hat, glaube ich, nicht nur eine ästhetische Komponente, dass es schön sein kann, einen Roman zu lesen, sondern vielleicht ein bisschen pathetisch gesagt auch eine ethische Komponente. Denn wenn ich mich in einen anderen hineinversetzen kann, relativiere ich mich selbst.
Und auch Filme, davon ist der Fernsehmann überzeugt, können das vertiefte Lesen nicht ersetzen.
Weil die Bilder im eigenen Kopf, die da entstehen, das ist nochmal eine ganz andere produktive Leistung.
Assoziative Vorstellungen entstehen auch beim Lesen von Online-Texten, sagt Jürgen Kaube. Der Volkswirt und Soziologe ist Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Viele Leser seiner online gestellten Zeitungstexte, so die Erfahrung von Jürgen Kaube, lesen kurz und oberflächlich, kommentieren aber schnell.
Insbesondere bei Aufregerthemen, da hat man den Eindruck, sie schreiben, bevor sie gelesen haben, ja, also manche. Beispiel, sie schreiben über Israel oder sie schreiben über Ehe für alle oder sowas. Auch bei Lehrern manchmal, da kann es passieren, sie schreiben einen Text, von dem sie selber subjektiv der Überzeugung sind, das war jetzt ein Text zugunsten der Lehrer. Und dann gibt es gleich jemand, der sagt, wieder dieses Lehrer-Bashing. Das heißt, die Leute haben im Kopf etwas, was sie erwarten und das überformt ein bisschen die Tatsache, dass es im Text eigentlich anders steht.
Ursula Storost berichtete über die Zukunft des Lesens, so das Thema einer Gesprächsreihe im Hamburger Literaturhaus. Am 29. Oktober heißt es im dritten und letzten Teil Where Are All the Readers Gone? Über abtrünnige, Netflix-süchtige, aber auch reumütig zurückgekehrte Leser, die der Buchbranche neue Hoffnung geben. Perspektiven gewinnen, Zukunft gestalten. So lautet der Titel einer Tagung, die heute an der Pädagogischen Hochschule in Karlsruhe begonnen hat. Wissenschaftler verschiedener Disziplinen und auch die interessierte Öffentlichkeit sind eingeladen, bis zum 5. Oktober mehr über Viktor Frankls Logotherapie und Existenzanalyse zu erfahren und vor allen Dingen, welche Impulse er uns heute geben kann. Viktor Frankl, der 1997 verstorbene Wiener Psychiater und Philosoph, der 4 Konzentrationslager überlebte, hat ein umfangreiches Werk hinterlassen. Und weltweit bilden viele Institute nach seinem Ansatz aus. Es geht dabei immer auch um die Frage nach dem Sinn und den Umgang mit herausfordernden Situationen. Menschsein heißt, sich verändern zu können, lautet das Credo von Frankl. Und was es damit konkret auf sich hat, das weiß Sabine Rettinger, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe und Initiatorin der Tagung, die ich nun am Telefon begrüße. Frau Rettinger, es laufen bei Ihnen an der Hochschule zahlreiche Vorträge, Workshops und Podiumsdiskussionen zu Therapie und Begleitung, Persönlichkeitsbildung, Pädagogik, Wirtschaft, Medizin und Pflege. Was hat Viktor Frankls Ansatz diesen verschiedenen Bereichen zu bieten?
Ja, wir sprechen ja in der Logotherapie und Existenzanalyse nach Frankl immer davon, dass er eigentlich dieses eine Hauptmerkmal besitzt in seinem Ansatz, dass der Mensch als frei angesehen wird von ihm. Und er sagt dabei immer, es ist eine ganz besondere Freiheit. Und diese Freiheit ist keine Freiheit von etwas, sondern eine Freiheit zu etwas, nämlich sich zu positionieren, sich zu entscheiden, Aussagen zu treffen, aber auch Entscheidungen zu treffen, zu handeln. Und ich denke, da sind wir in unserer heutigen Zeit mit den Themen, die unsere Gesellschaft, unsere Welt gerade stellt, natürlich mittendrin, dass wir Antworten suchen. Und man merkt auch, dass viele Antworten suchen, sowohl ja im wissenschaftlichen Bereich, aber eben auch im privaten Bereich. Und da kam die Idee immer mehr oder immer stärker auf, dass wir dafür einen Rahmen bieten wollen, um zu zeigen, dass das Menschenbild Frankls ein mutmachendes Menschenbild ist. Eins, das uns Mut macht, uns zu entscheiden, zu positionieren, unsere Antwort in die Welt auch zu geben und damit eben einen kleinen Beitrag zu leisten zum großen Ganzen.
Auf welche aktuellen Herausforderungen kann Viktor Frankls Ansatz denn heute Antworten geben? Gibt es da Beispiele?
Also ganz egal, ob wir uns die aktuelle Klimadiskussion anschauen, was jeder Einzelne dazu beitragen kann, ne, dass wir vielleicht doch noch das Ruder rumreißen können. Oder ob wir dann eben auf private Situationen gucken, wie soll ich mich entscheiden, wenn ich beruflich merke, das ist irgendwie nicht so ganz das, wie ich mir das für die nächsten Jahrzehnte vorstellen kann. Und dann gibt es natürlich die aktuelle Diskussion um die Digitalisierung, wie sich unsere Arbeitswelt verändern wird. Ja. Was wird der Mensch dann tun, wenn er diese Berufe nicht mehr ausführen kann? Wenn er vielleicht sogar, wenn die Gesellschaft darauf reagieren sollte, also auch gestützt von der Politik, neue Möglichkeiten bekommt, wieder seine Zeit zu nutzen. Und so kann eben mit dieser Freiheitshaltung, die sich in der Logotherapie findet, auf vielen Gebieten können Entscheidungen getroffen werden.
Wie kann das konkret aussehen? Wie würde Viktor Frankl heute entscheiden?
Wenn er sagt, der Mensch ist frei zu antworten auf die Fragen, die das Leben uns eben stellt, ganz egal ob jetzt im beruflichen Kontext oder privat, dann darf ich auch wissen, dass ich Teil von was Größerem bin. Also dass es durchaus eine Wirkung hat, wie ich mich entscheide, ob es mich gibt in dieser Welt oder nicht. Und wenn wir jetzt im Kleinen eben schauen und sagen, ich sollte vielleicht jemand sein, der nicht aufs Wochenende hinzulebt und sich nur freut, dass am Mittwoch die Hälfte schon geschafft ist von der Arbeitszeit, sondern vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, so meine Begabung, die ich so mitbekommen habe, und Frankl ist da ein großer Verfechter davon, dass jeder eine ganz spezifische Begabung besitzt, dass er irgendwas in diese Welt bringen kann, was nur er kann. Dass wir uns nochmal genauer anschauen, was kann ich eigentlich und wo merke ich, liegt dann auch meine Freude, ne, beim Arbeiten zum Beispiel. Das kann aber eben auch sein, dass wir uns gesellschaftlich eher entscheiden, zu sagen, ich engagiere mich, ich gehe auf die Straße oder ich werde Teil von einer Bewegung, die versucht, was zu ändern. Das kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen dann genutzt werden, wenn ich von der Freiheit zu etwas spreche, statt der Freiheit von etwas.
Wo wird denn mit dem Ansatz der Logotherapie heute konkret gearbeitet? In privaten Therapiesituationen?
Auch, genau. Es gibt nach wie vor die Psychotherapie-Richtung der Logotherapie, also wo in Psychotherapiepraxen logotherapeutisch gearbeitet wird. Es gibt inzwischen logotherapeutisches Coaching, wo in Coaching-Instituten Menschen nicht nur beruflich begleitet werden, schon lange auch nicht mehr nur Leute auf der Entscheiderebene, ne, sondern wo auch jeder Einzelne sich eben coachen oder beraten, begleiten lassen kann. Also was wir so erleben in der Praxis, aber auch eben, wenn wir vergleichen, was in der Forschung passiert, dann ist es so, dass die Logotherapie eigentlich immer dann gerne ins Spiel kommt, wenn es um Dinge geht, die nicht ganz leicht zu verdauen sind. Ja, Frankl hat selber von der tragischen Trias gesprochen, von Leid, Schuld und Tod, die keinem Menschen erspart bleiben in seinem Leben. Und wir sind ja jetzt eher in unserer westlichen Gesellschaft gewohnt, gerade diese Themen auszuklammern. Und für Frankl war eigentlich klar, dass wir alle diese eine Gemeinsamkeit haben, dass wir tatsächlich alle ein endliches Leben nur besitzen, dass es irgendwann vorbei sein wird. Und für ihn war das aber nichts, was uns mutlos hätte werden lassen müssen, sondern er sagte, das ist eigentlich das, was das Leben schon fast sinnvoll macht. Weil wenn ich unendlich Zeit hätte, dann könnte ich ja alles immer auf unendlich verschieben.
Gibt es denn derzeit eine Art Rückbesinnung oder verstärkte Forschung im Bereich Logotherapie, Existenzanalyse?
Also was wir so beobachten, ist doch durchaus, dass das Interesse steigt. Das sieht so aus, dass die Ausbildungsinstitute einen Zulauf verzeichnen, dass es immer mehr Leute gibt, die sich, obwohl sie ja schon einen Grundberuf haben, was ja die Voraussetzung ist, um sich noch fortbilden zu lassen in Logotherapie und Existenzanalyse, dass die sich trotzdem noch entscheiden, noch obendrauf eine Zusatzausbildung zu machen. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Forschung Frankl wiederentdeckt. Ja, dass wir in den unterschiedlichsten Bereichen, also ganz unterschiedliche Disziplinen, jetzt nicht nur so die gängigen, wo man sagt, gut, da war es ja auch schon länger beheimatet, wie Psychologie, Psychiatrie, Medizin oder eben auch die Theologie, sondern dass auch andere Bereiche wie zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaften auf Frankl aufmerksam geworden sind, dass es inzwischen auch sehr stark in die Pädagogik geht, dass wir überlegen, was können wir jungen Menschen, die sich für die Lehrerausbildung entscheiden, mitgeben, indem wir ihnen die frankische Perspektive verstehbar machen oder auch überhaupt erstmal zugänglich machen.
Ja, vielen Dank, Sabine Rettinger von der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe war das, die uns etwas erzählt hat über die Tagung Perspektiven gewinnen, Zukunft gestalten, die noch bis zum 5. Oktober in Karlsruhe läuft. Er sorgt immer wieder für Diskussionen, der Umgang mit Schauplätzen kriegerischer Gewalt. Von der Totenbergung und der Spurensicherung über den Wiederaufbau von Dörfern und Städten bis zur Renaturierung von Landschaften und schließlich der Art der Erinnerung. Die Kampfhandlungen haben Spuren hinterlassen, im Boden wie in den Köpfen der Menschen. Und das bis heute. Auch im Hürtgenwald in der Nordeifel, wo in der Endphase des Zweiten Weltkrieges die US-Armee und die deutsche Wehrmacht sich bekriegten. Grund genug für den Landschaftsverband Rheinland und den Fachbereich Neueste Geschichte und historische Migrationsforschung an der Universität Osnabrück, dies zum Thema einer internationalen Tagung in Köln zu machen. Vorgestern trafen sich Wissenschaftler, um die Konfliktlandschaft Hürtgenwald, aber auch andere Kriegsschauplätze in den Fokus zu nehmen, um darüber zu diskutieren, wie der wissenschaftliche Umgang mit diesen gewaltgeprägten Orten und wie die Erinnerungskultur aussieht bzw. aussehen sollte. Mein Kollege Uli Hufen war dort und ihn begrüße ich bei mir im Studio. Herr Hufen, bevor wir auf die Erinnerungskultur zu sprechen kommen, erinnern Sie vielleicht noch einmal kurz an die Schlacht im Hürtgenwald. Wo genau hat die stattgefunden und was ist dort passiert?
Ja, der Hürtgenwald ist eine Mittelgebirgslandschaft kurz vor der belgischen Grenze, südöstlich von Aachen, grob gesagt. Sehr waldig, Schluchten gibt es da, kleine Flüsse, unwegsames Gelände. Und dort fanden im Herbst 1944 ab November über 5 Monate eine Reihe von Schlachten statt, die zusammengefasst werden eben als die Schlacht im Hürtgenwald. Und die waren sehr blutig, da sind sehr viele Leute umgekommen. Genaue Opferzahlen sind nicht bekannt, aber auf beiden Seiten mehrere 10.000.
Warum nun diese Konferenz? Ist die Schlacht so bedeutend oder woran liegt das?
Die Schlacht ist bedeutend und ist, so seltsam das klingt, nicht besonders gut erforscht. Es gibt ziemlich viele Bücher, wenn man das auf Amazon oder Google sich ansieht. Das ist aber viel so Militaria-Amateur-Geschichtsschreibung. In den Gesamtdarstellungen zum Zweiten Weltkrieg hat die Schlacht nur einen Randplatz. Aber was vielleicht noch wichtiger ist, ist eben nicht die Schlacht selbst, sondern wie mit dieser Schlacht nach 1945 bis heute umgegangen wird, Erinnerungspolitik.
Es gibt also eine sehr stark präsente lokale, regionale Erinnerungskultur, die schon Jahrzehnte damit zubringt, sozusagen bestimmte geschichtspolitische Aussagen auf diesem Schlachtfeld zu verankern. Das beginnt tatsächlich mit Wehrmachtsveteranen, Stichwort 116. Panzerdivision, die dieses Schlachtfeld nach dem Zweiten Weltkrieg sehr früh zu ihrem zentralen Erinnerungs- und Gedenkort machen. Und diese Entwicklungen, die setzen sich bis heute fort. Das heißt also, wir haben es mit einer regionalen Geschichts- und Erinnerungskultur zu tun, die sozusagen durchaus problematische Inhalte und geschichtspolitische Aussagen auf diesem Schlachtfeld verankert.
Professor Christoph Rass ist das von der Universität Osnabrück, einer der Veranstalter und Organisatoren der Konferenz.
Er spricht über problematische Inhalte und Aussagen. Was meint er konkret?
Sie müssen sich das so vorstellen, es gibt dort in der Eifel keine zentrale Gedenkstätte, wie zum Beispiel in den großen KZs auf deutschem Boden. Also kein professionell gestaltetes, modernes Landesmuseum oder dergleichen. Was es gibt, sind viele Hobbyhistoriker, Geschichtsvereine, die sehr großen Ehrenfriedhöfe für die gefallenen Soldaten und eben auch das Mahnmal für eine Panzerdivision, das Christoph Rass gerade erwähnt hat.
Ist das eine Panzerdivision der Wehrmacht gewesen?
Ja, die sogenannte Windhund-Division, so haben die sich selbst genannt. Die sind im Zweiten Weltkrieg bis fast ans Kaspische Meer gezogen. Nach dem Krieg war ein Mitglied der Division Bürgermeister von Fossenack. Nach ihm ist ein Platz benannt. Da steht eine Kirche mit einem Fenster, das von den Veteranen gestiftet wurde. Und es gibt eben dieses Mahnmal. Das ist kein kleiner Stein, sondern wirklich eine Friedhofsanlage, die seit langer Zeit umstritten ist. Da wurde vor 2 Jahren ein Denkmal gestohlen. Da wurden ein paar Tafeln dann doch entfernt, weil diese Tafeln die Division dann doch zu arg glorifiziert hatten. Aber der ganze Geist eben ist doch sehr deutlich revisionistisch. Da geht es um tapfere Soldaten, die vom bösen Regime missbraucht wurden. Es geht nicht um Kriegsverbrechen und es fehlt einfach massiv an Kontext.
Und das ist typisch für die Art, in der dort im Hürtgenwald an die Schlacht erinnert wird?
Na, es sind nicht alles Weltkriegsveteranen oder Wehrmachtsveteranen. Da sind auch viele Hobbyhistoriker am Werk. Die Bundeswehr ist damit beteiligt, zum Beispiel beim sogenannten Hürtgenwaldmarsch am 11. Oktober wieder, wo Bundeswehrsoldaten und Zivilisten marschieren. Der Slogan dort ist auch interessant. Da heißt es Versöhnung über den Gräbern. Das ist natürlich schön, Versöhnung, aber man hat doch immer das Gefühl, das geht sehr unkritisch mit der deutschen Geschichte, um es vorsichtig zu formulieren. Und irgendwie hängt über dem Ganzen auch immer so eine ungesunde Begeisterung für Militaria und Waffen. Das alles entspricht einfach in keiner Weise der Art, wie in modernen Museen mit solchen Ereignissen umgegangen werden sollte.
Und genau darüber wurde dann auch diskutiert vorgestern in Köln?
Ja und nein. Die Konferenz soll ja ein Schritt in eine bessere Zukunft sein. Und an dieser Zukunft sollen natürlich auch die Beteiligten und in der Eifel und die Einwohner und die Hobbyhistoriker beteiligt werden. Wie schwierig das wahrscheinlich werden wird, wurde mir interessanterweise klar bei 3 Vorträgen von amerikanischen Historikern.
Warum?
Die 3 Historiker sind selbst Soldaten, alle 3 gewesen oder immer noch, und sprachen sehr detailliert über die Schlacht selbst, über Opferzahlen, Strategie, Sinn und Unsinn der Aktion, die Perspektive des einzelnen Soldaten. Und all diese Vorträge schienen mir, waren auf eine Art unpolitisch, die im Hürtgenwald gut ankommen würde. Leiden der Soldaten, Militärstrategie, die Kälte und die Nässe im deutschen November, Kameradschaft, solche Themen waren da wichtig. Kriegsverbrechen, Völkermord oder zum Beispiel ein kritischer Blick auf die Produktion von Geschichtsbildern, das eher nicht. Ich habe Robert Rush dann auch gefragt, was er davon hält, was im Hürtgenwald eben passiert, wie der Schlacht gedacht wird, und er hatte da einen interessanten Vergleich parat.
I used to lead staff rides to Gettysburg and all of these other Civil War battlefields.
Robert Rush erzählt, dass er selber lange Führungen in Gettysburg und auf vielen anderen Schlachtfeldern des amerikanischen Bürgerkriegs gemacht hat und dass es dort auch sehr viele kleine lokale Museen gibt, die historischen Standards nicht entsprechen. Aber er sagt, das ist eben, woran die Leute sich erinnern, was sie für richtig halten, und ich bin nicht sauer darauf, was die machen. Und so ähnlich ist er auch nicht sauer darauf, was im Hürtgenwald passiert, sondern sagt, solange da nicht offen Nazis glorifiziert werden, ist das alles in Ordnung mit ihm.
Jetzt hat man sich auf der Konferenz nicht nur mit dem Hürtgenwald befasst, es ging auch um ganz andere historische Epochen und Orte, sogar andere Kontinente. Welche?
Ja, es ging um die Schlacht im Teutoburger Wald, Römer und Germanen. Es ging um die Massaker, die der indonesische Diktator Suharto 1965 an angeblich kommunistischen Gegnern verübt hat. 500.000 Leute wurden da umgebracht. Es ging um eine arabische Revolte im Ersten Weltkrieg, die den meisten Hörern bekannt sein dürfte aus dem Film Lawrence von Arabien. Also völlig unterschiedliche Ereignisse, aber alles extreme Gewaltereignisse, mit deren Folgen bis heute zu kämpfen ist, und vor allem Ereignisse, aus deren Aufarbeitung man eben auch lernen kann für die Aufarbeitung der Geschichte des Hürtgenwalds.
Wie lautet jetzt Ihr Fazit?
Eine sehr interessante Konferenz, man darf wirklich gespannt sein auf den Sammelband, der jetzt bald kommt, und natürlich ein brennend aktuelles Thema. Wir haben ja heute Leute im Bundestag, die wieder stolz sein sollen auf das, was deutsche Soldaten auch im Zweiten Weltkrieg geleistet haben, als hätte es die Wehrmachtausstellungen und die ganzen Diskussionen seit den 90er Jahren nie gegeben. Und die Organisatoren der Veranstaltung hatten genau das auch klar im Blick. Hier Milena Karabajc, Dezernentin für Kultur und landschaftliche Kulturpflege beim Landschaftsverband Rheinland.
Wir haben festgestellt, dass es sehr unterschiedliche Erzählungen, Narrative in der Region über das Geschehen um die Schlacht im Hürtgenwald gibt. Und das war für uns Anlass, uns damit zu beschäftigen, wie muss man Geschichte erzählen. Und gerade in Zeiten heute von Populismus und durchaus sogar demokratisch legitimierten Äußerungen von Nationalismen bis hin zu völkischem Gedankengut, muss man diese Geschichte aufarbeiten und sozusagen auf ihren Inhalt zurückbringen.
Milena Karabajc vom Landschaftsverband Rheinland war das, eine der Initiatoren der internationalen Tagung Konfliktlandschaft Hürtgenwald in Köln. Vielen Dank, Uli Hufen, für diese Eindrücke von der Veranstaltung. Der Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke oder die Gruppe Revolution Chemnitz, die gerade vor Gericht steht, weil sie Ausländer attackiert und weitere Angriffe geplant haben soll, das sind nur ein paar aktuelle Beispiele rechtsextremer Gewalt. Warum ist sie gerade in diesem Milieu auf dem Vormarsch? Was bringt überhaupt einen Menschen dazu, einen anderen, von dem keine physische Gefahr ausgeht, körperlich anzugreifen? Und warum wird diese Gewalt fast nur von Männern ausgeübt? Das sind Fragen, die sich eine Tagung der Thüringer Landeszentrale für politische Bildung und der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Erfurt stellte. Toxische Männlichkeit, Gewalt und Rechtsextremismus war die Veranstaltung überschrieben, die unser Landeskorrespondent Henry Bernhard besucht hat.
Zunächst einmal gilt, rechtsextreme Gewalt ist nichts Neues, auch nicht in Deutschland. Immer wieder hat es Ausschreitungen gegeben, in West wie in Ost. Nach 1990 im wiedervereinigten Deutschland beobachteten viele Sozialwissenschaftler einen Anstieg. Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht von etwa 24.000 organisierten Rechtsextremen in Deutschland die Hälfte als gewaltbereit an. Für den Politikwissenschaftler Hans-Gerd Jaschke, der lange in der Polizeiausbildung tätig war, eine erschreckende Zahl.
Das ist eine Zahl, wo man erstmal schlucken muss, weil wir davon ausgingen, jahrzehntelang, der Anteil tatsächlich gewaltbereiter im organisierten Rechtsextremismus ist eine Minderheit, sind 5%, 10% maximal, wir wollen es nicht übertreiben. Das BfV sagt die Hälfte, 12.000. Die Zahl finde ich bemerkenswert hoch. Sie ist höher als in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.
Die Tätertypen hätten sich ausgeweitet, so Jaschke. Neben Jugendgruppen, ideologisch oder kriminell motiviert, und Mitläufern seien Einzeltäter getreten.
Meine These wäre, es gibt die verzweifelten 40-50-jährigen Männer, völlig desintegriert, chancenlos, perspektivlos, mit teilweise Gewaltbiografien oder mit einem bestimmten Vorstrafenregister. Ja, warum handeln sie so, wie sie handeln? Ich kann da nur sagen, das ist gelebter Hass, das ist Verzweiflungstat, gemischt mit rassistischen Grundüberzeugungen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein Typus ist, der kommt.
Auch die Zielgruppen und Opfer rechtsextremer Gewalt hätten sich ausgeweitet. Ausländer, Migranten, Flüchtlinge, Sinti und Roma, Juden, Linke, also Minderheiten. Warum Minderheiten? Weil sie in der Ideologie von Rechtsextremen einen imaginären Volkskörper in dessen Reinheit bedrohen würden, so Jaschke.
Zu den Einstellungen gehören naturalistische, biologistische Weltbilder, also der Glaube daran, dass Gesellschaft nicht Gesellschaft sei, sondern Gemeinschaft und dass die Regeln gelten, die in der Natur auch gelten. Wir beobachten in der Natur Kampfbereitschaft in der Tierwelt, also, so das rechtsextreme Denken, ist Kampf, Kampfbereitschaft, insbesondere männliche Kampfbereitschaft, etwas Natürliches, in Anführungszeichen. Deswegen gibt es eben nicht Gesellschaft, sondern Gemeinschaft, an deren Spitze als hierarchisch oberster Punkt natürlich Volksgemeinschaft steht. Die ist ethnisch homogen, die ist rein rassig, in Anführungszeichen.
Wenn der Staat nicht vor den vermeintlich gefährlichen Fremden schützt, muss es der starke Mann tun. Allein, in der Gruppe, in der Gemeinschaft, in einer paramilitärischen Vereinigung. Der Kulturtheoretiker Klaus Teweleit sprach vom innerlich schwachen, aber muskulösen Mann, der
die Landesgrenzen mit den eigenen Körpergrenzen gleichsetzt. Die eigenen Körpergrenzen sind von innen gefühlt nicht da. Die wollen die Macht im Staat. Das kommt dadurch, dass sie gedrillt werden. Und daher kommt diese Lust am militärischen Drill, dass sie ab irgendeinem Punkt einen neuen Körper haben. Ein muskuläres, motorisches Ich, Körperpanzer, in den Worten von Wilhelm Reich. Und damit können sie diese Stabilität erreichen. Und wenn man die Körpergrenzen mit Landesgrenzen gleichsetzt, dann erklärt es sich sofort, warum die Gebiete, wo die wenigsten Flüchtlinge sind, wie Teile von Mecklenburg-Vorpommern oder so, die meiste Wut haben oder Angst auf die Fremden, die nach Deutschland strömen. Wenn einer in Passau die Grenze übertritt und ist nicht legalisiert, der marschiert direkt in ihren Körper ein.
Und je ferner und fremder, desto bedrohlicher. Dagegen hilft der gestellte männliche Körper, am besten ausgebildet in Kampfsporttechniken. Der Genderforscher Robert Klaus erläutert die Gründe dafür, warum rechtsextreme Gewalt heute weniger eruptiv auf der Straße als organisiert in Fightclubs stattfindet.
Was war der Motor hinter dieser Entwicklung? Einerseits natürlich die Kreativität der Szene. Zweitens polizeiliche Repression. Es ist immer genau dann passiert, wenn Gewalt aus dem Fußballumfeld Polizei vertrieben wurde, hat man sich andere Orte gesucht. In dem Moment, wo man sagt, diese Gruppenschlägereien sind illegal, macht die Szene einen Sport draus. Heißt auch sozusagen, naja, mit Repression hat man bedingt Einfluss. Wir müssten eigentlich viel mehr über Prävention reden.
Das Ziel aber auch des organisierten Gewalttrainings sei der Straßenkampf. Die angebliche Verteidigung des Volkskörpers, der durch Fremde bedrohten deutschen Frauen, der Volksgemeinschaft.
Vom Sprachduktus her wird immer sowas geschrieben wie, während das brave und konsumorientierte Volk in verrauchten Stuben beim Feierabendbier von Revolte und man müsste mal schwadroniert. Es geht natürlich weiter mit, ne, sie sind die wahren Krieger und moralisch erhaben. Ist teilweise sehr pathetisch geschrieben.
Entsprechend würde sich die rechtsradikale Szene auch ausdifferenzieren. Vom harten Kampfsport bis zum Survival-Abenteuer, vom Männerbund bis zum Familienfest mit Kinderbetreuung. Die ideologischen Grundannahmen jedoch seien identisch.
Gewalttätige Männlichkeit in extremen Rechten lebt von absolutem weißen Machtanspruch. Wir sehen in quasi jedem Text, in jedem Bild diesen Appell an nationale Wehrhaftigkeit, an Kampfbereitschaft und Härte, die im Sinne von Männlichkeit auch total naturalisiert wird. Abgrenzung zu Feminismus, auch ein Stück weit zu Schwäche, ist wichtig. Und Abgrenzung zu nicht-weißer Migration ist wichtig. Und ich glaube, da hat sich ein bisschen was verschoben. Denn deutsche und russische Neonazis und bulgarische können auf einmal viel besser miteinander als noch vor Jahren.
Die Affinität zur Parteipolitik sieht Robert Klaus durchaus unterschiedlich ausgeprägt. Allerdings lasse sich ein Trend ausmachen.
Also ich sehe einerseits die Organisatoren vom Kampf der Nibelungen, die teilweise aus der Dortmunder Neonazi-Szene kommen, die auch den Tag der deutschen Zukunft in Chemnitz mitveranstaltet haben im Juni, wo es irgendwie sehr, ja, fast schon depressive Reden darüber gab, dass die AfD so Wahlergebnisse einfährt, aber sie selber doch die nationale Opposition eigentlich seien. Wenn man Imperium Fight Team wieder anguckt, die haben vor der Bundestagswahl 2017 mehrfach AfD-Parteiwerbung geschaltet. Ich würde sagen, die haben strategischerweise gecheckt, dass ihre Stimme bei der NPD relativ verloren ist. Wir sehen natürlich viele rechte Hools bei den ganzen Vorfeldorganisationen, Zukunft Heimat, Pegida, Hogesa, bei diesen Bewegungsphänomenen, wo rechte Hools oftmals so einen Ordnungsdienst stellen. Was ich sozusagen so ein bisschen sehe, ist, dass viele Hools mit so richtiger Parteipolitik, Formalitäten relativ wenig anfangen können, aber mit der politischen Nähe zur AfD im Grunde auch kein Problem haben.
Liebe Freunde, wisst ihr, was das große Problem ist?
Die AfD, hier ihr Rechtsaußen Björn Höcke, hat für diese Rechtsextremen auch ein anschlussfähiges Angebot.
Das große Problem ist, dass Deutschland, dass Europa ihre Männlichkeit verloren haben. Ich sage, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Denn nur wenn wir unsere Männlichkeit wieder entdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft. Und wir müssen wehrhaft werden, liebe Freunde.
Björn Höcke und andere glauben, ihre Männlichkeit wiederentdecken zu müssen. Toxische Männlichkeit, Gewalt und Rechtsterrorismus war das Thema einer Erfurter Tagung. Einblicke in diese Welt gab Henry Bernhard. Das Land war vielleicht nie so versöhnt, wie man dachte, sagte die Kanzlerin kürzlich und wirft damit ein Licht auf die 29-jährige deutsche Einheit zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Es ist nicht nur eine Debatte darüber entbrannt, inwieweit Ost und West bereits zusammengewachsen sind. Auch der gesellschaftliche und politische Zustand Ostdeutschlands steht unter Beobachtung. Und angesichts der Wahlerfolge rechter Parteien stark in der Kritik. Warum ist das so? Was ist in den vergangenen 30 Jahren seit dem Mauerfall schiefgelaufen? Isabel Fanrich-Lautenschläger hat mit Wissenschaftlern und Publizisten sowie anderen gesellschaftlichen Akteuren über die sogenannte Transformationszeit gesprochen.
Kaum war Konrad Wilhelm wenige Wochen vor dem Mauerfall zum Leiter eines großen Braunkohlekombinats im brandenburgischen Lauchhammer aufgestiegen, musste er den Betrieb mit 8 Brikettfabriken, Kokerei und Kraftwerken wieder abwickeln.
Es ist letztendlich eine Entscheidung der Treuhandanstalt gewesen, aber über uns sind ja im Grunde genommen Rheinbraun und ähnliche wie die Heuschrecken reingefallen und haben das eigentlich aus Konkurrenzsicht auch gesehen.
Innerhalb weniger Jahre musste Wilhelm über das Schicksal von rund 6.500 Mitarbeitern und ihren Familien entscheiden. Vielen habe er damals keine sinnvolle Perspektive bieten können.
Letztendlich haben die Leute in dieser Zeit ihre eigenen Produktionsanlagen abgerissen, Hals über Kopf alles Mögliche abgerissen. Und dann waren da nur noch grüne Landschaften, nicht blühende. Und das hat dann dazu beigetragen, dass da ein tiefer Umbruch, ein tiefer Wandel stattgefunden hat.
Übrigens hat die ehemalige Chefin der Treuhand, Birgit Breul, inzwischen eingestanden, dass Fehler gemacht worden sind.
Dagmar Enkelmann, ehemals PDS- und Linken-Politikerin, heute Vorsitzende der Rosa-Luxemburg-Stiftung, eröffnete im August 2019 die Wanderausstellung Schicksal Treuhand – Treuhandschicksale in Erfurt. Menschen wie Konrad Wilhelm erzählen auf großen Tafeln mit Fotos, wie sich die Arbeit der Behörde auf ihr Leben auswirkte. Bis 1994 habe die Treuhand rund 9000 volkseigene Betriebe mit 4 Millionen Mitarbeitern privatisiert oder geschlossen.
Der zentrale Fehler der Treuhand war tatsächlich, dass es einen Vorrang von Privatisierung gegeben hat, anstatt darüber nachzudenken, wie man die Unternehmen tatsächlich wettbewerbsfähig machen kann, wie man sie sanieren kann, modernisieren kann. Die Treuhand wurde von der bundesdeutschen Politik benutzt zur Marktbereinigung, zur Umverteilung von Maschinen, von Anlagen, von Konstruktionen, von Patenten, von Aufträgen, einer Umverteilung von Ost nach West.
30 Jahre nach dem Mauerfall scheinen die starken Kontroversen der 1990er Jahre wieder aufgebrochen. Von Unwuchten und Frustrationen, von Distanz zu den etablierten politischen Parteien, vor allem in Ostdeutschland, ist in den öffentlichen Debatten und in einer Vielzahl neuer Bücher die Rede. Und das, obwohl die 29-jährige Einheitsgeschichte eine absolute Erfolgsgeschichte sei, sagt Ines Geipel, Schriftstellerin und Professorin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch.
Nicht nur sind die Zahlen mittlerweile im Osten besser als im Westen,
von der Rente angefangen, bis zu den Lebenshaltungskosten, bis zu ja, dem Lebensstandard im Verhältnis zu dem, was du verdienst. Also das Irre ist doch, dass die Zahlen bestens sind, aber die Stimmung so obermies. Und das braucht eine Auflösung. Und dass auf diesem Weg viele Ostdeutsche sehr ruppigen Verhältnissen ausgesetzt waren, ja, dass auch Idiotismen passiert sind, dass Menschen schlecht behandelt wurden.
Das Regime hat fast ein halbes Jahrhundert die Menschen verzwergt, ihre Erziehung, ihre Ausbildung verhunzt. Viele Menschen sind wegen ihrer fehlenden Fachkenntnisse nicht weiter verwendbar.
Schreibt der Jurist und Publizist Arnulf Baring 1991 in seinem Buch »Deutschland, was nun?«
Ostdeutschland ist laut, Ostdeutschland ist wütend, ist zornig. Der Westen hat sich den Schmerz des Ostens sehr fremd halten können. Und das bricht jetzt auf. Vor 5 Jahren war es eher die glückliche Einheitserzählung, die glückliche Revolution. Haben viele in den Medien angefangen, ihre Geschichten zu erzählen. Das hatte was sehr, sehr Schönes und Berührendes.
Symbolisch dafür steht die 15 Kilometer lange Lichtinstallation, die am 9. November 2014 den ehemaligen Mauerverlauf in Berlin markierte. Heute sei das ganz anders, sagt Ines Geipel, Jahrgang 1960. Die frühere DDR-Leichtathletin, die noch im Sommer 89 aus der DDR geflohen ist, analysiert in ihrem neuen Buch »Umkämpfte Zone – Mein Bruder, der Osten und der Hass« den Rechtsruck in Ostdeutschland. Sie spricht von einem neu aufgelegten Spaltungssyndrom.
Der Westen, der völlig ratlos davor steht und sagt, meine Güte, jetzt haben wir 2,5 Billionen rübergeschoben und am Ende kommen in Sachsen 30% AfD raus. Ja, so, das kann doch nicht wahr sein. Im Grunde steht ja wie ein gesellschaftlicher Konsens auf dem Spiel. Und das, glaube ich, spürt jetzt der Westen und Ostdeutschland merkt, dass er damit ein politischer Player wird.
Heute melden sich ganz andere Protagonisten zu Wort als vor 5 Jahren, stellt der Historiker Ilko Sascha Kowalczuk fest. Die Debatte werde überwiegend von Ostdeutschen geführt, die in den 1960er Jahren geboren wurden.
Wenn wir immer sagen, okay, das fehlen überall ostdeutsche Stimmen in allen Elitepositionen, vielen wichtigen Positionen, dann ist es irgendwie vielleicht das Natürlichste, das Naheliegendste, dass man sagt, okay, dann müssen wir halt in dieser Ostdeutschland-Debatte eben auch vielleicht doch mehr Ostdeutschen, die etwas zu sagen haben, auch mal zuhören. Und ich glaube, das können wir gegenwärtig auch gerade beobachten.
Die Zeit seit dem Mauerfall am 9. November 1989 steht auf dem Prüfstand. Die sogenannte Transformationszeit, in der die DDR Teil der Bundesrepublik wurde. Wie das ablief, beschreibt Kowalczuk in seinem neuen Buch, dem persönlich gehaltenen Essay »Die Übernahme«. Er habe diesen Begriff nicht politisch aufladen wollen, sagt der Historiker. Die Übernahme beschreibe zunächst den technokratischen Prozess, dass die DDR-Bürger nach der Revolution die Wiedervereinigung herbeiwählten, die dann in Verträgen ausgehandelt wurde. Diese hätten die Verhältnisse der Bundesrepublik allerdings mehr oder weniger im 1:1-Verfahren auf Ostdeutschland übertragen, kritisiert Kowalczuk dann doch.
Wenn man dann nochmal genauer hinschaut, wie die Versicherungsbranche, die Bankenbranche, der Energiesektor, all diese großen Struktureinheiten einer jeden Gesellschaft, wie die tatsächlich relativ unkompliziert für ein Appel und ein Ei von großen bundesdeutschen Konzernen übernommen worden sind. Was für gewaltige Gewinne sie gemacht haben in den 90er Jahren, kann man schon relativ unvoreingenommen von einer Übernahme sprechen.
Der Osten habe allerdings wesentlich dazu beigetragen, stellt der Historiker klar. Viel von dem, was die bundesdeutsche Gesellschaft und Kultur ausmachte, sei von den Ostdeutschen bewusst übernommen worden.
Nicht nur der Osten sollte endlich so werden wie der Westen, sondern viele Ostdeutsche wollten auch in den 90er Jahren endlich so werden wie die Westdeutschen. Ich schreibe ja in meinem Buch auch das böse Wort, wer so mit seiner eigenen Würde umgeht, darf sich über eine zertrampelte Würde nicht wundern. Gerade die frühen 90er Jahre waren davon geprägt, dass alles im Osten auch so werden sollte, dass niemand kaufte mehr Anfang der 90er Jahre für gute D-Mark Nudossi, sondern alle wollten Nutella haben.
Mit der wissenschaftlichen Untersuchung der Transformationszeit beschäftigt sich Rai Kollmorgen, Professor für das Management sozialen Wandels an der Hochschule Zittau-Görlitz. Die gesellschaftliche Umwälzung in der DDR sei zuerst weder vorausgesehen noch später richtig eingeschätzt worden. Zunächst wurde sie als nachholende Modernisierung wahrgenommen. Das hängt nach Ansicht des Soziologen Jahrgang 1963 auch damit zusammen, dass viele Wissenschaftler aus dem Westen kamen und sich mit der DDR nicht auskannten. Zugleich seien viele ostdeutsche Kollegen nach der Abwicklung ihrer wissenschaftlichen Einrichtungen auf den unteren Hierarchiestufen gelandet.
Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass man von Kurzzeitperspektiven, die davon ausgegangen sind, im Übrigen wie die Politik, dass dieser Transformations- und Vereinigungsprozess nur wenige Jahre anhalten wird und dann wird das eigentlich erledigt sein, dass sich die offenkundig ja nicht bewahrheitet haben, sondern dass unter einem Dach einer formell vereinigten Gesellschaft es lange Zeit Unterschiede geben wird.
Zum Beispiel die Rollenverteilung zwischen Frauen und Männern. Silka Scholz hat untersucht, dass etliche aus der DDR-Zeit stammende Muster sich gehalten haben. Die Frauen hätten sich nicht von der Erwerbsarbeit abgewendet. Im Gegenteil, sagt die Professorin für Soziologie an der Uni Jena. Sie tragen die Hauptverantwortung für die Familie, aber auch die Männer beteiligen sich nach wie vor stark an der Kinderbetreuung.
Beide Geschlechter haben auf jeden Fall daran festgehalten, dass sie eine Doppelverdienerbeziehung oder Ehe führen wollen. Und insofern hat so eine Transformation an das westdeutsche Muster nicht stattgefunden. Es hat einen demografischen Bruch gegeben, so wird es ja in der Literatur beschrieben, durch die Unsicherheiten, also dadurch, dass ja die gesamte westdeutsche Gesetzgebung übertragen worden ist auf den Osten, hat sich das Scheidungsrecht verändert. Paragraph 218 war mehrere Jahre in der Debatte, in welche Richtung er sich entwickeln wird.
Der gesellschaftliche Umbruch der 90er Jahre spiegelt sich stark in der Statistik jener Zeit wider, so Silka Scholz.
Man sieht einen Stopp. Ein Stopp von Geburten, also natürlich werden die Kinder, die 1989 gezeugt worden sind, noch geboren. Aber dann wird das gesamte reproduktive Verhalten in gewisser Weise eingestellt und man lässt sich auch nicht scheiden und man heiratet auch nicht. Also alles kommt in so eine Erstarrung. Man könnte sagen, dadurch, dass das Erwerbssystem sich so stark bewegt, dass die gesamte politische Ordnung umschlägt, will man auf keinen Fall, dass die Familiensituation sich verändert.
Der Vorplatz vor der Frauenkirche, wo der Bundeskanzler in wenigen Minuten erwartet wird, ist gesäumt von Tausenden von Menschen.
Wir wollen und wir werden niemanden bevormunden. Wir respektieren das, was Sie entscheiden für die Zukunft des Landes.
Der Aufbruch 1989, war das eine Stunde Null, in der die Transformation begann? Ilko Kowalczuk widerspricht. Seine eigene in den 60er Jahren geborene Generation habe schon in den 70er und 80er Jahren mit einem Bein im Westen gelebt.
Und da gab es auch immer, ganz unabhängig übrigens von der eigenen politischen Situation in der DDR, also wie man zum System stand. Das trifft nämlich auch sogar auf viele Systemgänger und auf viele Systemstützen zu. Gab es doch eine große Sehnsucht nach vielen, was mit dem Westen verbunden worden ist. Und zumindest in kultureller Hinsicht und in mentaler Hinsicht müsste man in dieser Perspektive sagen, also dieser Transformationsprozess, der hat schon lange vor 1989 begonnen. Er ist sogar in meiner Interpretation eine Vorbedingung für den Erfolg der Revolution von 1989. Nicht nur in der DDR, sondern im gesamten Ostblock.
Über die Brüche oder Frakturen der spätsozialistischen DDR denkt Steffen Mau nach. Der Professor für Makrosoziologie an der Berliner Humboldt-Universität ist 1968 geboren und in einem Rostocker Neubauviertel in der Zeit vor dem Mauerfall groß geworden. Mit Lütten Klein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft, legt auch er, wie Kowalczuk, ein teils analytisches, teils persönliches Buch vor.
Klar, natürlich weiß man, dass in einem totalitären Staat und in einer sehr kontrollierten Gesellschaft bestimmte Entwicklungen nicht stattfinden können, also zum Beispiel Formen der Differenzierung oder auch sozusagen der Entfaltung von Subjektivität und auch der Individualisierung, das ist weggedrückt worden. Und zum Zweiten sozialstrukturell natürlich, dass man sehr starke Eingriffe hatte, zum Beispiel darauf, ja, ob Positionen politisch besetzt werden, dass es eben eine Entbürgerlichung der DDR gab, eine nach unten gedrückte Sozialstruktur und eine, ja, Hofierung der Arbeiterklasse, letzten Endes jedenfalls so die offizielle Rhetorik.
Im wiedervereinigten Deutschland explodierten im Osten Konsum und Wohlstand. Zur selben Zeit aber fand eine Unter- und Überschichtung statt, sagt Mau. Die Ostdeutschen rutschten auf die unteren Ränge der gesamtdeutschen Sozialstruktur, während zugezogene Westdeutsche in den neuen Bundesländern die oberen Posten besetzten. Ein schiefes Zusammenwachsen, so der Soziologe. Die Annahme, man könne den Osten einfach in die westliche Modellgesellschaft hineinkaufen, habe sich als irrig erwiesen.
Man kann die ganzen Mobilitätsstudien angucken, dann sieht man, dass Ende der DDR eine Mobilitätsblockade da war und immer weniger Menschen aufgestiegen sind, weil die vorhergehenden Generationen da eben noch wie eine Grabplatte drauf lagerten. Und in den 90er Jahren hat das auch nicht stattgefunden, weil im Osten eben zusammenbrechende Arbeitsmärkte waren und gleichzeitig wir eine Situation hatten, wo eben die Eliten ganz einfach aus dem Westen importiert werden konnten.
Ungefähr 60% der ostdeutschen Eliten wurden nach der ersten Freien Volkskammerwahl im März 1990, also noch zur DDR-Zeit, ausgetauscht, berichtet Raikol Morgen. In den ersten Monaten der neuen Regierung unter Lothar de Maizière.
Zum Teil begann das ja bereits unter der Reformregierung von Hans Modrow, das heißt mit dem Abtritt von zunächst Erich Honecker und dann ja auch Egon Krenz. Worauf ich Wert legen möchte, ist, dass der Elitenaustausch, und zwar auch ein radikaler Austausch, bereits im Herbst 1989 begann. Das war also nicht erst die Folge des eigentlichen Vereinigungsprozesses und des Beitritts am 3. Oktober 1990.
Das Besondere am ostdeutschen Transformationsprozess liegt auf der Hand. Anders als in den ostmitteleuropäischen Ländern lag in der DDR das Beitrittsmodell auf dem Tisch. Es sah den radikalen Bruch mit alten Institutionen vor. Ein Bruch, der sich nicht ohne Elitentransfer realisieren ließ, betont der Soziologe. Aber
das war nicht nur ein institutioneller Zwang, sondern es gab auch klare Machtkalküle auf Seiten der westdeutschen Eliten, dass man ostdeutsche Bewerber nicht so zum Zuge kommen lässt, nicht zuletzt deswegen, weil man nicht so richtig wusste, wie die eigentlich politisch eingestellt sind. Also ich darf an die kritischen Angehörigen der Bürgerbewegung denken, die ja durchaus auch gegenüber nicht nur dem Grundgesetz, sondern auch der Verfassungswirklichkeit der alten Bundesrepublik in jedenfalls Teilen kritisch eingestellt waren. Also es gab ja auch eine Verfassungsdiskussion, daran werden sich einige noch erinnern.
Das wiedervereinigte Land hätte sich 1990 mehr Zeit nehmen müssen, sagen Historiker und Soziologen. Eine verfassunggebende Vollversammlung hätte beispielsweise 10 Jahre später einberufen werden können, um die gemeinsamen Erfahrungen einzuarbeiten. Ein Schritt, der das Grundgesetz wohl kaum umgekrempelt hätte. Ein positives Zeichen aber an den Osten, beteiligt zu werden. Der Soziologe Steffen Mau spricht von soziokultureller Entwertung und Identitätsverlusten.
Im Prinzip auch, dass die gesamte Lebenswelt, der Erfahrungsraum, in dem die Ostdeutschen gelebt haben, dass der eigentlich häufig gleichgesetzt wurde mit dem politischen System. Also alles, was aus der DDR kam, galt eigentlich als kontaminiert und war für die neue, wiedervereinigte Gesellschaft nicht mehr satisfaktionsfähig. Also es sollte nicht mehr stattfinden und bestimmte Sachen, da haben sich die Ostdeutschen eben gewundert, dass man irgendwie nicht bereit ist, über Polykliniken nachzudenken oder im Bildungssystem Veränderungen einzuführen.
Der Blick auf die DDR, auf die neuen Bundesländer und Ostdeutschland ändert sich im Zuge der aktuellen Debatte. In seinem Essay versucht Ilko Kowalczuk, die 90er Jahre in einen größeren Kontext zu stellen. Er spricht von einem doppelten Transformationsprozess, weil der Übergang von der Plan- in die freie Marktwirtschaft schon früh von Prozessen der Globalisierung überlagert wurde. Außerdem sei lange unterschätzt worden, dass die ostdeutsche Gesellschaft sich aufgrund langer demokratieferner Erfahrungen bis heute an einem starken Staat orientiere.
Und diese Kontinuität ist gewissermaßen durch den Wahlkampf im Frühjahr 1990 verstärkt worden. Da stand der bundesdeutsche Staat mit der D-Mark in der Hand und hat gesagt, mit dieser D-Mark garantiere ich euch Stabilität, Sicherheit, Wohlstand. Der Westen kommt zu euch in den Osten und hier wird es in absehbarer Zeit, in sehr schneller Zeit, damals ging man von 5 bis 7 Jahren aus, genauso aussehen wie bei uns. Und wenn wir heute sehen, das Wahlverhalten vieler Ostdeutsche in den 90er und Nuller Jahren stand die PDS dafür. Seit Mitte unseres jetzigen Jahrzehnts steht die AfD für einen starken Staat, der es schon richten wird.
Ines Geipel will sich der großen Demütigungserzählung, wie sie es nennt, nicht anschließen. Die Behauptung, der Osten sei vom Westen kolonialisiert worden, beherrsche die öffentliche Debatte seit einigen Jahren. Geipel plädiert ähnlich wie Kowalczuk dafür, sowohl die lange doppelte Diktaturerfahrung in Ostdeutschland als auch die Brucherfahrung nach 1989-90 historisch auszuwerten.
Das hat ja im Mentalen und im Leben der Ostdeutschen unwahrscheinlich viel gemacht. Und was wir jetzt sehen in diesem Jahr, dass wir ja wie so zwei doppelte Mentalitäten oder eben man könnte auch sagen emotionale Gedächtnisse haben, die kollidieren, die nicht zusammenfinden. Und das hat mit tiefen Frustrationen zu tun, Enttäuschung, Erwartungen, Hoffnungen. Aber es hat eben auch mit diesem Kollektivsyndrom, also wenn es den Einzelnen, das Ich, ja, in so einer langen Diktaturzeit nicht gegeben hat und dann bricht es auf und dann kommt viel, viel ja, harscher Wind rein in diese Einschlussgesellschaft, dann gibt es harte Frakturen.
Über den Transformationsprozess von der DDR zur Bundesrepublik und seine Folgen berichtete Isabel Fanrich Lautenschläger anlässlich des Tages der Deutschen Einheit. Damit geht unser Streifzug durch die Kultur- und Sozialwissenschaften für heute auch schon zu Ende. Ihnen noch einen schönen Abend, wünscht Dörte Hinrichs.